müssen wir weniger zahlen, allerdings an der Supermarktkasse mehr für Nahrungsmittel etwa. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Israel will offenbar einen jüdischen israelischen Staat im besetzten Westjordanland errichten. Das hat Verteidigungsminister Katz bei einem Besuch im Norden des Palästinensergebiets angekündigt. Das sei eine klare Botschaft an den französischen Präsidenten Macron und seine Partner, sagte Katz. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. In Berlin wird das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Zum Jubiläum lädt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab heute zu einem dreitägigen großen Fest ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Auf der ganzen Museumsinsel wird bis Sonntag gefeiert. Es gibt Sonderführungen in den Museen, Workshops und Mitmachaktionen bis in den Abend hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet vom Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper. Zum Jubiläum haben Besucher mit dem regulären Tagesticket Zugang zu allen 6 Museen. Hiermit kommt man ins Alte Museum, ins Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das Pergamon-Museum, das Panorama und die James-Simon-Galerie. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Marzahn 21 und in Tempelhof 23 Grad, in Eberswalde 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und schwülwarm. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Im gerade zu Ende gehenden Frühjahr, da war es zu warm. Es hat auch deutlich zu wenig geregnet. Das ist das Fazit des Deutschen Wetterdienstes. Nur zweimal seit Aufzeichnungsbeginn im Jahre 1881 war es trockener. Auch wenn davon die letzten Tage bei uns in der Region wenig zu spüren war, es wird zunehmend heißer auf der Erde. Das wird besonders für die junge Generation in den nächsten Jahren ein Problem. Ulrike Brandt vom SWR hat mit Kinderärzten darüber gesprochen und sich in einer Kita umgehört. Dort bereitet man sich auf die steigenden Temperaturen schon vor.
Zwei Kinder liefern sich ein Wettrennen auf drei Rädern. Fast alle Kinder aus der Wilden 13 wuseln auf dem Hof herum. Die Wilde 13 ist eine städtische Kita in Landau im Süden von Rheinland-Pfalz. Jetzt gerade knallt die Sonne vom Himmel. Deshalb ist Leiterin Martina Julia froh, dass es auch schattige Orte gibt.
Unsere beiden wunderschönen uralten Bäume, die Gott sei Dank noch gesund sind, die spenden natürlich am meisten Schatten. Aber hier haben wir ringsum auch die neu gepflanzten 7 Bäume. Die sind zum Teil noch ein bisschen klein. Und hier hinten und hier vorne, diese beiden Sonnenschirme, da muss ich ehrlich sagen, das hat uns sehr weitergeholfen, dass wir uns die anschaffen konnten.
Mit den Sonnenschirmen meint Kita-Leiterin Martina Julia zwei große, helle Sonnensegel. Die wurden vor kurzem über ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz angeschafft für 8.000 Euro. In der Landauer Kita macht man sich schon länger Gedanken darum, wie man die Kinder vor UV-Strahlung und Hitze schützen kann. Denn das ist eine Gefahr, sagt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte BVKJ. Und die Klimakrise habe noch mehr Auswirkungen. Christoph Wettach ist Kinderarzt in Baden-Württemberg und engagiert sich im BVKJ.
Wenn es heißer wird, werden sich die Kinder weniger bewegen. Wir werden noch mehr übergewichtige Kinder auf Dauer kriegen. Dann gibt es die Tropenkrankheiten. Da werden wir Krankheiten behandeln müssen, die wir mal im Studium gelernt haben vor 30 Jahren. Und ein ganz, ganz großes Feld sind die mentalen Belastungen, Klimaangst. Man weiß, an heißen Tagen sind die Leute aggressiver, es gibt mehr Selbstmorde.
Die Liste, die Kinderarzt Wettach aufzählt, ist sogar noch länger. Er fordert, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Das fordert auch der Kinderschutzbund, ein Verein, der deutschlandweit aktiv ist. Joachim Türk, Vizepräsident vom Kinderschutzbund, will,
dass man die Klimapolitik ausrichtet an den Interessen der Kinder und nicht an den Interessen der Rentner. Es ist schwierig. Die Rentner sind viel mehr und die Rentner dürfen wählen. Aber ich hätte gerne, dass man die Politik insgesamt, aber besonders die Klimapolitik ausrichtet daran, was auf die Kinder wartet in 10, 15 Jahren.
Die Klimakrise bedroht die Rechte der Kinder, sagen Kinderärzte und Kinderschutzbund. Zum Beispiel das Recht auf gleiche Chancen, das Recht auf eine gesunde Umwelt und auf ein gesundes Aufwachsen.
SWR-Reporterin Ulrike Brandt berichtete, und auch das passt zum Thema Klimawandel. Trotz der Regenschauer, unsere Böden sind ja immer noch knochentrocken hier. Viele Landwirte machen sich Sorgen, dass sie in diesem Jahr eine schlechte Ernte einfahren. Doch einige wenige freuen sich, nämlich diejenigen, die auf Kichererbsen gesetzt haben. Denn die fühlen sich im trockenen märkischen Sand pudelwohl. RBB-Reporter Felix Krüger hat sich auf einem Feld bei Selo in Märkisch-Oderland umgeschaut.
Kleine rötliche Kugeln rollen durch die Hände von Bernhard von der Marwitz. Er zeigt stolz die Ernte vom letzten Jahr, Brandenburger Kichererbsen.
Da haben wir ja ungefähr so 0,6 Hektar angebaut und damit irgendwie knapp 800 Kilo geerntet. Und seitdem versuchen wir jetzt, die in die Vermarktung zu bringen.
Der Biobauer aus Friedersdorf bei Selo gehört zu den ersten Landwirten, die das Experiment mit der orientalischen Ackerfrucht wagen. Die Sorte Irenka ist auf seinem Acker im letzten Jahr am besten aufgegangen. Noch besser scheinen die Prognosen für dieses Jahr zu sein, denn die bisherige Rekordtrockenheit macht der Hülsenfrucht wohl kaum etwas aus. Sie steht prächtig auf dem Feld, ist etwa 10 Zentimeter hoch, die gefingerten Blätter wehen im Wind. Davon überzeugen sich am Vormittag rund ein Dutzend Interessierte. Landwirte, Agrarexperten, Experimentierfreudige. Sie alle folgen der Einladung auf den Acker bei Friedersdorf.
Und gerade in solchen Bedingungen wie jetzt ist die Kichererbse ein absoluter Winner,
sagt Isabella Krause von der Regionalwert AG. Sie glaubt an die Zukunft der Eiweiß-Powerfrucht auch auf heimischen Äckern. Sie ist quasi Brandenburgs Kichererbsenbeauftragte. 13 landwirtschaftliche Betriebe hat sie vernetzt und begleitet sie durchs Anbaujahr. Ihr Ziel ist es, den regionalen Anbau einer klimaresistenten Pflanze voranzubringen.
Sie kommt eben mit Trockenheit und mit Hitze gut klar. Sie ist gesund für den Acker, aber eben auch für den Menschen als Ballaststoff und Proteinträger.
Auch der Landwirt Bernhard von der Marwitz glaubt an das Potenzial der Kichererbse.
Wir haben ja eine Idee. Wir wollen ja uns irgendwie weiterentwickeln. Wir wollen tatsächlich diesem schnell sich verändernden Klima entgegenwirken und wollen irgendwie gucken, dass wir Kulturen etablieren können, die einfach hier in Brandenburg eine Zukunft haben.
Noch ist die Kichererbse nur ein Beikraut in der heimischen Landwirtschaft. 130 Hektar bauen die Betriebe in diesem Jahr an. Wenn's gut läuft, erwarten die Landwirte eine Ernte von etwa 150 Tonnen. Im September wissen sie mehr.
Aus Friedersdorf bei Seelow war das RBB-Reporter Felix Krüger. Vielleicht wird ja aus Brandenburg mal ein Falafelland. Am Sonntag wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. Zwei Kandidaten stehen sich gegenüber. Da ist zum einen Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform, und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Unterstützung bekommt der auch von Vertretern der US-Regierung, wie Polen-Korrespondent Martin Adam berichtet.
J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt, um bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung zu machen. Für Karol, also Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtspopulistischen Peace-Partei.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Kurz vor der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft kämpft Nawrocki um Stimmen, vor allem um die knapp 15%, die in der ersten Runde an den rechtsextremen Sławomir Mentzen gegangen sind. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein zu Verhandlungen auf seinen YouTube-Kanal. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch einen drauf. Versprechen wir den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Auch Rafał Trzaskowski geht zu Mentzen. Der Warschauer Stadtpräsident und liberal-konservative Kandidat hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht auch er mehr Stimmen. Aber Trzaskowski unterschreibt nichts, verspricht aber eine harte Migrationspolitik und geht anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Der Versöhner, der Präsident für alle Polen, will Trzaskowski sein. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben, als Boxer und Türsteher, auch als Zuhälter gearbeitet haben. Trzaskowski präsentiert sich als das Gegenteil. Wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und menschlichen Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Trzaskowski tritt an für die regierende Bürgerkoalition von Donald Tusk. Auch die anderen an der Regierung beteiligten proeuropäischen Parteien unterstützen ihn, aber für den Wahlsieg braucht Trzaskowski vor allem Nichtwähler. Viele sind beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben, weil sie enttäuscht sind von der Regierung, die kaum geliefert hat, auch aber eben nicht nur, weil der peace-nahe amtierende Präsident Duda Reformen blockiert. Also bittet Premier Tusk um Entschuldigung bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen.
Przepraszam. Tak, bo spodziewaliście się wszyscy, ja też.
Entschuldigung. Ja, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Ihr wartet auch auf das Wort bitte, das in der Politik selten vorkommt. Ja, ich bitte euch sehr, gebt uns Kraft, damit wir Polen ändern können, wie wir es versprochen haben. In den Umfragen stehen Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der PiS kommen auf jeden Fall.
Polen-Korrespondent Martin Adam berichtete aus Warschau.
RBB 24 Inforadio Sport.
Einmal stand er schon im Achtelfinale der French Open und heute will Daniel Altmaier ein zweites Mal in die Runde der letzten 16 einziehen. Tennisreporter Guido Ringel ist in Paris. Läuft das Match von Altmaier schon?
Nee, läuft noch nicht. Wir müssen uns gedulden. Die Partie vor ihm geht sozusagen in die Verlängerung. Das ist eine ganz zähe Angelegenheit. Zwei Männer ziehen es da in die Länge. Mit anderen Worten, warten für Daniel Altmaier. Aber das ist im Normalfall kein Problem. Das sind die Profis gewöhnt. Das ist nun mal so. Man kann das nicht genau terminieren. Man ist abhängig von den Matches davor, wie lange die dauern. Daniel Altmaier heute wartet also auf seine Partie gegen Hamad Medjedovic aus Serbien. Ausgeglichene Verhältnisse, würde ich sagen. Beide liegen so um die 70 in der Weltrangliste. Altmaier hat einen guten Eindruck bislang in den Tagen von Paris gemacht, in den beiden Runden zuvor. Also ich traue ihm durchaus zu, wenn er dann mal irgendwann spielt, dass der das packen kann gegen Medjedovic.
Schauen wir mal aufs Kleingedruckte. Was muss Altmaier machen, um seinen Gegner zu schlagen? Was sind die Schwachstellen von Hamad Medjedovic?
Naja, Altmaier muss, wie er das vor allem in der ersten Runde getan hat, auf sich selbst schauen. Der kann das, der kann alles. Vor allem mit seiner druckvollen, einhändig geschlagenen Rückhand immer wieder punkten, den Gegner unter Druck setzen. Dafür braucht es aber Mut und Risiko und eben auch eine gewisse Sicherheit. Denn bei allem Risiko darf man sich dann nicht zu viele Fehler erlauben. Das hat in der ersten Runde gegen den topgesetzten Taylor Fritz hier vorzüglich geklappt. Altmaier hat sich durchgesetzt, hat gelernt, auch ein bisschen geduldiger zu sein auf Sand, gerade hier bei diesem Turnier in Paris, das er ins Herz geschlossen hat seit seinem Achtelfinalerfolg. 20 hat hier immer wieder gute Erlebnisse und Ergebnisse geschafft und deswegen will er natürlich heute unbedingt nochmal das Achtelfinale erreichen. Also das kann schon gut klappen, wenn er die Ruhe bewahrt und sich wie in den Runden zuvor auch entsprechend gut vorbereitet.
Ein Faktor ist ja auch das Wetter bei euch in Paris. Es ist ja ziemlich heiß wohl. Könnte die bessere Kondition da heute spielen entscheidend sein?
Absolut, aber Altmaier ist fit. Also der hat eine lange Vorbereitung immer in Südamerika in Vorbereitung auf die kommende Saison. Er hat einen eigenen Fitnesstrainer mittlerweile engagiert, weiß also, worauf es ankommt, lässt sich da leiten. Allerdings, wer aktuell in den ersten 100 der Welt steht, der wird sich nicht über mangelnde Fitness beklagen können. Die meisten sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber ja, es ist heute knalle Sonne draußen. 28 Grad und das kann ein Faktor werden. Also jetzt hier auch gerade auf dem Center Court, ich schaue mich mal um, alle irgendwie wedeln sich ein bisschen Luft zu, jedenfalls die, die in der Sonne sitzen. Schattenplätze gibt's nur ein paar. Also insofern kann das Wetter dann in der Nachmittagshitze schon eine Rolle spielen, aber auf der anderen Seite sind wir auch dankbar, dass es mal warm war, denn die erste Woche hier in Paris war wirklich ziemlich kühl.
French Open, das war unser Reporter Guido Ringel aus Paris und zwar live. Und wir schauen, was das Wetter in Berlin und Brandenburg so macht. Heute Nachmittag wolkig, später dann von Südwesten her ein bisschen freundlicher. Temperaturen im Moment zwischen 19 und 25 Grad. In Berlin so um die 21, 23 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A115 stadtauswärts zwischen Saarmund und Dreieck-Nutetal sind Personen auf der Standspur. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Barothmark und Starkow läuft eine Unfallaufnahme auf der Standspur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 10 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam-Nord und Föben ebenfalls mit plus 10 Minuten. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße. Außerdem je stadteinwärts auf der Rudolf-Rühl-Allee sowie auf der Hermannstraße. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und aktuell ist zur U-Bahn die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färbeliner Platz und Wittenbergplatz.
15.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschardt, guten Tag. Licht und Schatten liegen ja nah beieinander. Das kennen wir auch vom Einkaufen. Da gibt's jetzt eine halbwegs gute Nachricht. Die Inflation ist nämlich gleich geblieben. Allerdings Lebensmittel kosten mehr, Energie weniger. Immerhin die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Die Inflation in Deutschland stagniert auf relativ niedrigem Niveau. Die Teuerungsrate blieb im Mai unverändert bei 2,1%, wie das Statistische Bundesamt auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt hat. Aus Wiesbaden, Alexander Schmidt.
Spürbar runter gingen im Mai die Energiepreise. Sie sanken nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker im Schnitt um gut 4,5%. Für Heizöl, Superbenzin oder Diesel mussten die Verbraucher zum Teil deutlich weniger zahlen als vor einem Jahr. Keine Entlastung gab es dagegen beim Einkaufen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,8%. Besonders für Kaffee, Tee und Kakao sowie für Obst mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Auch Gaststättenbesuche, Pauschalreisen und Autoreparaturen sind erneut teurer geworden.
Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Israel hatte eigentlich zuletzt seine Blockade für UNO-Hilfslieferungen nach gut 11 Wochen aufgegeben. Die Lage bleibt nach Angaben von Beobachtern aber katastrophal. Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid, Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt offenbar langsam ab. Das melden Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben. Nach Angaben des Krisenstabes ist die Lage derzeit ruhig. Ein Überschwappen sei im Moment weniger wahrscheinlich als noch heute Morgen. Im Tal bereiten sich die Bewohner zweier Gemeinden trotzdem weiter darauf vor, ihre Häuser verlassen zu müssen. Wie die Lage weiter einzuschätzen ist, dazu gleich ein Gespräch mit einem Geologen vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam, gleich nach diesen Nachrichten. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. Am Tegeler See im Berliner Bezirk Reinickendorf besteht für Tiere wieder Gefahr durch Blaualgen. Wie ein Sprecher des Bezirksamtes mitgeteilt hat, soll vor einigen Tagen ein Hund verendet sein, der typische Symptome einer Vergiftung mit Blaualgen zeigte. Demnach handelt es sich um neuartige Blaualgen bzw. Cyanobakterien, die zusammen mit Wasserpflanzen auftreten. Für Menschen besteht keine Gefahr. 2017 wurden erstmals Blaualgentoxine im Tegeler See nachgewiesen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Marzahn 21 und in Tempelhof 23 Grad, in Eberswalde 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und schwül warm. Die Zeit 15:25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Auschwart. Guten Tag. Das möchte man nicht erleben, dass der Berg über einem zusammenbricht. Es ist zum Glück auch nicht passiert, denn die Bewohner in Blatten im Schweizer Lötschertal sind zuvor evakuiert worden. Ein Glück, denn der Ort ist unter Geröll und Eismassen begraben worden. Ein Teil des Birchgletschers war abgebrochen. Jetzt droht eine Flutkatastrophe, weil die Geröllmassen einen Fluss ansteigen lassen. Zwei weitere Ortschaften bereiten sich auf die Evakuierung vor. Darüber will ich sprechen mit Jens Turowski vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein? Was dreut da noch?
Also die Lage hat sich heute etwas entspannt. Und zwar liegt das daran, dass wohl ein Teil des Wassers, das sich aufstaut durch diese Rutschung, durch den Rutschungskörper oder unter dem Rutschungskörper abfließt. Also dadurch entspannt sich das Ganze ein bisschen. Die Gefahr, dass es einen katastrophischen Ausbruch des Wassers gibt, hat sich ein bisschen gesenkt. Aber das ist nicht vorbei.
Sie sagen, das ist nicht vorbei. Was kann denn da noch kommen?
Also es gibt für mich drei plausible Szenarien momentan, die man so aus der Ferne einschätzen kann. Das eine ist, dass der See weiter ansteigt und dann das Wasser langsam abfließt, so ein kleines Gerinne bildet. Und das wäre eigentlich das am wenigsten Dramatische. Dann könnten die unterliegenden Dörfer, da könnte das Wasser gut abgeführt werden. Also da würde es wahrscheinlich nicht zu einer Gefahrensituation kommen. Das zweite ist, wenn es dann den Damm übertritt, dass es sich schnell einschneidet und dadurch eine katastrophische Flutwelle das Tal hinunterfließt. Und da kann es dann zu Überschwemmungen kommen und vor allem, wenn das dann Sand und Material aufnimmt, zu Ablagerungen, das könnte zu großen Schäden führen. Und das Dramatischste wäre, wenn tatsächlich das Wasser sich mit viel Geröll und Sand und Kies mischt und sich zu einem Murgang formt, der dann, das heißt, das ist eine Schlamm- und Wasserlawine, die sich sehr schnell fortbewegen kann und sehr viel Schaden anrichten kann.
Was kann denn da Krisenmanagement überhaupt ausrichten in so einem Szenario?
Jetzt konkret in diesem Fall relativ wenig. Man kann sich eben auf diese Flutwellen oder den Murgang vorbereiten. Die Dörfer unter Strom wurden evakuiert. Man kann da auch mobile Dämme aufstellen, also Sandsäcke oder Zäune, also Metallzäune, die durch Sandsäcke beschwert sind, um das Wasser dann etwas zu leiten. In Gampel, im Talgrund, im Rhonetal wurden Brücken abgebaut, damit die nicht weggespült werden können und da kein Holz und so weiter hängen bleiben kann. Es gibt einen Stausee in dem Tal, der wurde abgelassen, um da als Pufferspeicher zu wirken. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen. Aber jetzt muss man warten, weil man in das Gebiet selbst nicht rein kann. Man kann also das Wasser nicht abpumpen oder da ein Ablassgerinne graben. Das geht momentan nicht.
Muss sich die Alpenregion auf solche Ereignisse jetzt öfter einstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt meines Wissens nach momentan keine Studien, die zeigen, dass sich die Frequenz erhöht hat für diese großen Ereignisse. Man weiß das aber für viele andere Rutschungs- und Massenbewegungsarten, dass sich die Frequenz in den letzten Jahrzehnten erhöht hat und das wird dem Klimawandel zugeschrieben. Ich würde schon davon ausgehen, dass das auch für die großen Ereignisse zutrifft, aber die Datenlage dadurch, dass die großen selten sind, ist relativ dünn und da kann man das relativ schlecht wirklich bestimmen.
Was können denn betroffene Regionen tun, um sich besser auf solche schmelzenden Gletscher und Bergabbrüche vorzubereiten?
Also die Schweiz an sich ist da schon sehr gut aufgestellt. Und das ist eigentlich eine Blaupause für das, was man tun kann. Eine möglichst lückenlose Überwachung, also dass man Gefahren kartiert, dass man weiß, welche Region potenziell instabil sein könnte, dass man da regelmäßig Messungen macht, um zu schauen, bewegt sich da was, beschleunigt sich die Bewegung. Und dann in den Dörfern Experten, die sich mit den Prozessen auskennen, Krisenstäbe und Pläne, die man in der Schublade hat, falls irgendetwas passiert.
Aber im Tal zu siedeln unter so einem Berg, ist das noch eine gute Idee?
Das kommt sehr drauf an. Also es gibt Regionen, wo das sicher keine gute Idee ist und es gibt Regionen, wo ein Risiko da ist, aber wo das auch in 100 Jahren oder in 500 Jahren passieren könnte. Und es gibt Regionen, wo das absolut sicher ist, also dass da Bergstürze nicht passieren können.
Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war der Gletscherexperte Jens Turowski vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
15.30 Uhr ist es, 15:30. Sie hören RBB 24 Inforadio. Morgen ist Welt-Nichtrauchertag. Aus diesem Anlass hat die Deutsche Umwelthilfe die Bundesregierung aufgefordert, Einweg-E-Zigaretten zu verbieten. Die bunten, süß schmeckenden Verdampfer gibt es inzwischen an so ziemlich jedem Späti zu kaufen. Vor allem junge Menschen greifen gerne darauf zurück. 60 Millionen dieser Einweg-E-Zigaretten werden laut Umwelthilfe jährlich in Deutschland verbraucht. Dabei fallen Unmengen an Elektroschrott an. Unter anderem deswegen geht die britische Regierung jetzt den Schritt, den sich die Umwelthilfe hierzulande wünscht. Ab Sonntag dürfen Wegwerf-E-Zigaretten in Großbritannien nicht mehr verkauft werden. Das berichtet unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und Bunt versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester, einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum ab Sonntag das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn.
I just walked into a shop and they were all there. There was no having to set up. There was no restriction really on the nicotine content either. It was just, yeah, puff a go.
Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen, er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scotland.
You can slip this in your schoolbag.
Man kann sie in den Ranzen stecken, ein, zwei in die Backe vor dem Unterricht. Der Lehrer kriegt das nicht mit.
And the teacher's not gonna know.
Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association.
We are restricted in the amount of liquid that we can put in the device.
Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik.
Less plastics per device.
Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Ab Sonntag. Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15 Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken. Der Run auf die letzten Bestände hat derweil schon begonnen. Die BBC berichtet von zahlreichen Einweg-Vapern, die vor Sonntag schnell noch Vorräte gehortet haben.
Franziska Hoppen war das über das Verbot von Einweg-E-Zigaretten in Großbritannien.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Waren und Dienstleistungen im Wert von 160 Milliarden Euro haben deutsche Firmen im vergangenen Jahr in die USA exportiert. Das sind 10% aller Ausfuhren. Sollte es zu einem Zollkrieg kommen, würde die deutsche Wirtschaft schrumpfen. Berliner Unternehmen spüren jetzt schon Zurückhaltung bei US-Kunden. Allein die Unsicherheit schlägt sich nieder. So beim Brettspielentwickler Hopeful Games. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky weiß mehr.
Das Berlin der Zukunft ist düster. Große Konzerne beherrschen die Stadt. Mutige junge Menschen versuchen dagegen aufzubegehren. So sieht es jedenfalls im Brettspiel Neon Hope aus. Entwickelt haben es drei Gründer aus Berlin und Hamburg. Einer davon ist Francesco Grote. Er beschreibt Neon Hope als kooperatives Storytelling-Spiel.
Kooperativ, das heißt, man spielt gemeinsam gegen das Spiel. Storytelling heißt, man erlebt eine Geschichte im Laufe mehrerer Episoden. Die Geschichte passt sich den Entscheidungen der Spielenden an. Und jeder und jede schlüpft in die Haut eines Charakters.
Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Unternehmen Hopeful Games. Für das erste Spiel sammelten die Gründer kürzlich Geld über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein. 100.000 Euro kamen zusammen. Das reicht, um weiterzuarbeiten. Francesco Grote hatte sich aber mehr erhofft, denn alles fing vielversprechend an. 3.000 Menschen hatten sich für das Spiel interessiert.
Da gibt uns dann Kickstarter auch die Zahl, dass typischerweise bei Brettspielen 38% von denen dein Spiel unterstützen. Und wir sind jetzt am Ende bei 15% gelandet.
Allein aus den USA gab es 1.800 Interessierte. Am Ende gaben aber nur 200 von ihnen auch Geld. Viele überlegten es sich anders. Die Spieleentwickler fragten nach.
Wir haben jeden Einzelnen davon eine Nachricht geschrieben. Viele haben eben angeführt, dass gerade die finanzielle Situation einfach zu unsicher ist und sie gerade probieren, Ausgaben, die nicht unbedingt sein müssen, ja eben zu unterlassen.
Einige erwähnten auch explizit die US-Zölle. Die schwankten während der Crowdfunding-Kampagne stark. Für deutsche Produkte zwischen 10% und 20%, für chinesische zwischen 30% und 245%. Der Großteil des Brettspiels wird in Deutschland hergestellt. Ein paar Spielfiguren und Chips kommen aber auch aus China. Und das muss das Unternehmen beim Export in die USA angeben und Zölle darauf zahlen. Im schlimmsten Fall hätten die den Preis des Spiels, er soll bei 69 Euro liegen, für US-Kunden um 20 Euro nach oben getrieben. Das war vielen Interessenten zu krass, vermutet Francesco Grote. Hopeful Games ist nur eins von vielen Unternehmen in der Region, die die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten spüren. Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Weltwirtschaft Kiel beziffert, was ein Handelskrieg für die Produktion in der Region Berlin-Brandenburg bedeuten würde und was ein Abkommen mit den USA. Mitautor Alexander Sandkamp.
Bei einem Deal wären wir bei Berlin bei einem Plus von ungefähr 5 Milliarden Euro, bei Brandenburg bei einem Plus von ungefähr 2,3 Milliarden Euro. Beim Handelskrieg würde die Produktion in Berlin ungefähr 3 Milliarden Euro sinken, in Brandenburg wären es ungefähr 1,4 Milliarden Euro.
Bei einem Handelskrieg könnte die deutsche Wirtschaft insgesamt um 0,2% schrumpfen. Bei einem Deal könnte sie hingegen um 0,5% wachsen.
Unsicherheit verdirbt das Spiel, Anja Dobrodinsky berichtete. Das Wetter in Berlin und Brandenburg heute Nachmittag, viele Wolken, später dann von Südwesten her ein bisschen freundlicher. Temperaturen im Moment in Grünow 20, in Senftenberg 26 Grad, in Berlin so um die 22 bis 24 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, aber meist trocken, die Tiefstwerte in der Nacht bis 12 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer liegen Gegenstände auf der rechten Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 10 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls mit plus 10 Minuten. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Barut-Mark und Starkow läuft eine Unfallaufnahme auf der Standspur. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße, außerdem je stadteinwärts auf der Rudolf-Rühl-Allee sowie auf der Hermannstraße. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und aktuell ist zur U-Bahn, die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färbeliner Platz und Wittenbergplatz.
Es wird 15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie weiter im Studio, Stefan Auschwart, guten Tag. Sie haben es sicher schon gemerkt, für Lebensmittel müssen Sie stärker in die Tasche greifen. Dafür ist die Energierechnung billiger. Die Statistiker liefern auch Zahlen dazu. Ergebnis, die Inflation ist in etwa gleich geblieben. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen Palästinenserstaat anerkennen, so Katz, aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen. Katz erklärte dies im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes in einer israelischen Siedlung, die nach einem aktuellen Kabinettsbeschluss schon bald legalisiert werden soll. Eine solche Legalisierung wäre völkerrechtswidrig. Verteidigungsminister Katz machte deutlich, dass Israel sich auch von internationalem Druck nicht beeindrucken lassen werde.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt offenbar langsam ab. Das melden Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben. Nach Angaben des Krisenstabes ist die Lage derzeit ruhig. Ein Überschwappen sei im Moment weniger wahrscheinlich als noch heute Morgen. Im Tal bereiten sich die Bewohner zweier Gemeinden trotzdem weiter darauf vor, ihre Häuser verlassen zu müssen. Die rund 300 Menschen aus dem Dorf Blatten waren schon vergangene Woche in Sicherheit gebracht worden. Ihre Häuser liegen inzwischen fast vollständig unter meterhohem Schutt. Bei Überflutungen in Nigeria sind nach offiziellen Angaben mindestens 88 Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophe in der Stadt Mokwa war durch stundenlange heftige Regenfälle ausgelöst worden. Örtlichen Berichten zufolge wurde die Situation durch einen Dammbruch verschärft. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit. Der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist seit dem frühen Nachmittag unterbrochen. Grund ist eine technische Störung am U-Bahnhof Spichernstraße, wie ein BVG-Sprecher mitteilte. Demnach fahren derzeit keine Bahnen zwischen Wittenberg und Fährberliner Platz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Wannsee 22 und in Marzahn 24 Grad, in Grünow 20 und in Senftenberg 26 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und schwülwarm. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Begleiten Sie uns an Orte, die eher ungewöhnlich sind oder sehr besonders. Es geht in die größte Sandwüste der Welt, aber zuerst reisen wir an einen Ort des Schreckens. Die Rede ist von einem Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 ein Festival gleich neben dem Gazastreifen stattfand. Dort starben beim Angriff der Hamas-Terroristen mehr als 360 Menschen. Der Ort des Massakers hat sich in einen Wallfahrtsort verwandelt, wo verbrannte Bäume und Schrott zerschossener Autos herumlagen, ist eine Art Freiluftmuseum entstanden. Mit Parkplätzen, Toiletten und Schautafeln, die Auskunft geben über Schicksale der getöteten Partygäste. Der Ort des Terrors ist ein Tourismusmagnet geworden und Reiseanbieter bieten die Tour auch als Ausflug an. Bettina Meyer hat sich das angesehen.
Ich möchte, dass ihr die Augen schließt, die Musik fühlt und wie 3000 Menschen gleichzeitig tanzen.
And you'll feel how 3000 people jumping at the same time.
Rita Jedid hält einen Lautsprecher in der Hand. Das rote Kleid der jungen Frau aus Haifa weht im Wind. Der DJ tanzt da, wo ihr jetzt steht. Und plötzlich verstummt die Musik. Er schreit ins Mikrofon: Roter Alarm, roter Alarm. In diesem Moment habe sie begriffen, dass sie um ihr Leben rennen muss, sagt die junge Mutter. Ihr zweijähriger Sohn wartete zu Hause. Vielleicht sei das der Grund, warum sie den Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Nova-Festival am 7. Oktober überlebte. Mehr als 360 Partygäste wurden von Terroristen ermordet. Der Himmel war voller Raketen, so viele, dass sie den Himmel verdunkelten. Überall war Chaos. Wir drückten uns auf den Boden, urinierten aus Angst und beteten. Um 9.30 Uhr haben sie unseren Wohnwagen von rechts nach links beschossen. Rita und fünf andere versteckten sich in einem Camper. Ihr Mann habe sie geschützt und wurde getroffen. Niemand öffnete die Tür, so überlebten sie. Seitdem erzählt Rita ihre Geschichte. Hier am Gazastreifen zeigt sie Besuchern, wo sie getanzt hat. Das DJ-Pult, die kleine Bar, die wieder aufgebaut wurde. Johannes Guagnin aus Deutschland ist Förster beim Jüdischen Nationalfonds. Er ist zuständig für den Naturschutz hier rund um den Gazastreifen.
Im Moment haben wir um die 5000 Besucher pro Tag. Busse von Besuchern aus dem Ausland, die das hier sozusagen als zentralen Gedenkort für den 7. Oktober wahrnehmen. Und das ist sehr, sehr emotional. emotionaler Platz. Die Leute kommen her mit Trauer. Und da ist natürlich wichtig, dem Raum zu schaffen.
Immer mehr Raum nehmen die Touristen ein. Weil israelische Touranbieter den Ort in ihre Ausflugsprogramme aufgenommen haben. Parkplätze, Toiletten und Parkbänke werden gebaut, wo Terroristen alles verwüsteten.
Da kommt der nächste Bus mit Besuchern, ja. 5.000 pro Tag, das sind über 1,5 Millionen sogar.
Pro Jahr rechnet Johannes vor. Skeptisch beobachten den Besucherstrom auch die Angehörigen der Opfer. Kati Zohar ist die Mutter der 23-jährigen Bar Zohar, die hier am 7. Oktober starb.
There are parents that this is their graveyard.
Es gibt Eltern, für die ist das ihr Friedhof. Da, wo der Krankenwagen auf dem Festival verbrannte, von denen ist kaum etwas übrig. Die Eltern haben Sand in einem Sarg beerdigt. Ihre Kinder liegen für sie hier begraben.
Her children is buried here.
Come closer. Those were the dumpsters.
Nova-Überlebende Rita Jedid möchte für sich und die sprechen, die es nicht mehr können, sagt sie, und hält mit ihrer Gruppe am Müllcontainer an, in dem Partygäste getötet wurden. Die Angehörigen haben ihn zum Denkmal umgebaut. Drinnen sind Bilder vom 7. Oktober zu sehen. Rita atmet tief durch. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch an Momente erinnert, in denen ihr aufgeben wolltet. Denkt an drei Dinge, für die ihr dankbar seid.
That you are grateful for.
Dinge, die die Besucher auf Zettel schreiben. Familie, Freunde, Fußball, Musik notieren einige. Andere sind dankbar zu riechen, zu schmecken, laufen zu können. Es sei für sie die beste Therapie, wenn die Besucher auf dem Nova-Festival-Gelände sich ihr eigenes Leben vor Augen führen, sagt Rita Jedid noch und legt eine neue Musik auf.
Only those who dare to wonder.
Auf der arabischen Halbinsel gibt es die größte Sandwüste der Welt, die sich von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien bis in den Oman und nach Jemen zieht. Bis zu 60 Grad heiß kann es dort werden und in der Nacht können die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sinken. Die Wüste ist ein Sehnsuchtsziel für Abenteurer weltweit. In den 1930er Jahren versuchten britische Entdecker erstmals ihr Glück und neuerdings bieten Reiseveranstalter Touren dorthin an. Anna Osius war in der Wüste unterwegs.
Pascha lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Gleich geht es Offroad in die Wüste und auf dem Sand fährt es sich sicherer mit geringem Reifendruck. Wir sind am Rande des Rub al-Khali, übersetzt Empty Quarter, also das sogenannte leere Viertel auf der arabischen Halbinsel, die größte Sandwüste der Welt. Nichts als Sand auf rund 650.000 Quadratkilometern, eine Fläche so groß wie ganz Deutschland und Italien zusammen. Ort der Verheißung und des Todes, hier gäbe es mehr Sand als in der Sahara in Afrika, erklärt Pascha. Die Sahara ist zwar die weltgrößte Wüste, aber sie besteht vor allem aus Steppen und Geröllflächen. Das hier ist die größte Sandwüste der Welt. Die Dünen wandern und wachsen, die höchste ist 300 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Der Sand hat verschiedene Farben, weiß, gelb, orange und rot. Hier gibt es nichts, nur Sanddünen. Das leere Viertel zieht sich von Saudi-Arabien bis in den Oman, in den Jemen und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und hier arbeitet Pascha und begleitet Besucher aus aller Welt in die Einsamkeit. Abenteuertour in der Wüste, Entdecker der Neuzeit, allein mit dem Sand, dem Nichts, dem Geländewagen. Und natürlich mit Pascha. Eigentlich kommt Pascha aus Pakistan. Seit 15 Jahren lebt er am Golf und hat gelernt, sich in der Wüste zurechtzufinden, empfindet sie als sein neues Zuhause. Wir brauchen hier kein GPS. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir sind hier die Sandkrieger des leeren Viertels. In meinem Heimatland Pakistan gibt es Berge, schöne Natur. Deshalb bin ich kein Stadtmensch. Als ich nach Dubai kam und das erste Mal in der Wüste war, habe ich mich verliebt in die Landschaft, die Natur, den Sand, die Weite. Es wurde mein Traum, mehr über die Wüste zu lernen, zu entdecken. Ich liebe das Abenteuerleben. Pascha hat gelernt, im Sand zu fahren. Düne rauf, Düne runter, im motorisierten Wüstenschiff mit Vierradantrieb. Auf einem Kamel die Wüste zu durchqueren, wie das einst britische Entdecker in den 1930er Jahren versuchten, Er könnte sich das nicht vorstellen. Das waren harte Bedingungen damals, nur mit einem Kamel und zu Fuß unterwegs. Es ist schwierig, in der Wüste zu laufen. Jede Düne hat ja eine Luv- und eine Lehseite. Und während auf der windzugewandten Seite der Sand fest ist, ist auf der windabgewandten Seite der Sand weich und du versinkst bis zum Knöchel, wenn du einen Schritt machst. Das Laufen ist sehr schwierig in der Wüste. Mark Evans hat genau das gemacht. Der britische Forscher liebt Entdeckertouren, lebte 25 Jahre lang im Nahen Osten und hat sich vor einigen Jahren das Leere Viertel vorgenommen. Eine Erforschung der größten Sandwüste der Welt. Zu Fuß, mit Kamelen als Begleitung. Eine Expedition ins Ungewisse. Das Problem ist, das leere Viertel ist heute leerer als je zuvor. In den 30er Jahren hatte es vor der Expedition heftig geregnet. Die Entdecker konnten also von einer Oase und Quelle zur nächsten gehen. Wir konnten das nicht. Wir mussten alles mitnehmen an Ausrüstung. Und nicht jede Quelle ist trinkbar, die wir gefunden haben. Du denkst, es gibt Wasser. Dann kommst du dahin und riechst schon, es riecht nach fauligen Eiern. Und die Kamele trinken das Wasser auch nicht. Sandhügel, soweit das Auge reicht. Unerträgliche Hitze, sengende Sonne und Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt. Auch die Kamele mussten auf die Expedition erstmal vorbereitet werden. Eine der größten Herausforderungen für uns war, Kamele zu finden, die stark genug waren, die Expedition zu schaffen. Die Beduinen von heute reiten kein vierbeiniges Wüstenschiff mehr, sie fahren ein vierrädriges. Und die Kamele sind verwöhnt. Sie leben in Camps mit Schatten, bekommen jeden Tag Futter und Wasser. Wir mussten unsere Kamele vor Beginn der Tour erstmal für 2 Wochen in eine Art Trainingslager stecken, um sie an die Belastung zu gewöhnen und sie abzuhärten. Tag und Nacht verbrachten die Forscher mit ihren Kamelen unter freiem Himmel, Wochen voller Entbehrungen und voller Zauber.
Your biggest enemy is the sun.
Wenn du im Sand unterwegs bist, ist die Sonne dein größter Feind. Vor ihr musst du dich schützen, bedecken, Wasser trinken. Und wenn die Sonne dann sinkt, dann weißt du, gleich kommt die Kühle der Nacht und der wunderbare Sternenhimmel. Und diese goldene Stunde, kurz bevor die Sonne sinkt, das ist der Moment, wenn die Wüste am magischsten ist. Von unglaublicher Schönheit. 49 Tage und Nächte war Mark Evans in der Wüste unterwegs, durchquerte sie vom Oman bis nach Katar. Er hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, ist einer der wenigen modernen Entdecker, war danach schon in den Eiswüsten der Arktis. Der Zauber des leeren Viertels liege in seiner völligen Einsamkeit, sagt Mark. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo du nicht einen einzigen Fußabdruck siehst. Kein einziges Licht in der Nacht, kein Flugzeug am Himmel, keinen Plastikmüll. Es ist so ein Privileg, dort zu sein. Mittlerweile hat der Tourismus im Empty Quarter zugenommen. Beduinen bieten Wüstentouren an, Reisebüros werben mit Nächten unterm Sternenzelt. Doch das betrifft nur die Randgebiete der riesigen Sandfläche. Mehr als eine Nacht verbringen die Touristen meist nicht in der Wüste, erklärt auch Pascha, der Wüstenführer. Dass einmal im Jahr zu einem großen Festival zahlreiche Motorsportfans in der Wüste einen Höllenlärm veranstalten, gefällt ihm gar nicht. Dann flüchte er lieber, sagt er. Die Magie des Ortes habe damit zu tun, dass eben nichts da sei, in der Weite und Stille. In den Farbenspielen des Sandes inmitten der großen Monotonie. Die Schönheit, die Stille, der Frieden, die Natur, das ist das Empty Quarter. Du fühlst dich wie in einem anderen Universum, wie auf dem Mars, wie auf einem anderen Planeten. Und wenn man abends auf einer warmen Sanddüne sitzend, den Blick ins weite Nichts der Dünenlandschaft gerichtet, leise dem Prickeln der Sandkörner lauscht, die vom Wind davongetragen werden, beginnt man selbst als flüchtiger Besucher zu verstehen, warum dieser Ort der Stille immer wieder neu entdeckt werden kann.
Das war Unterwegs. Ich bin Tina Witte.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen am kommenden Dienstag um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, da sieht's im Moment so aus. Bis zum Abend haben wir Wolken. Von Südwesten her wird's dann etwas freundlicher. In der Nacht wechselnd bewölkt, aber meist trocken. In der Nacht die Tiefstwerte bis 12 Grad. Im Moment deutlich wärmer natürlich. In Grünow werden 20 Grad gemessen. In Berlin zwischen 22 und 24 Grad und Spitzenreiter ist Senftenberg mit 26 Grad. Wie sieht's morgen aus? Da erwartet Sie einen Mix aus Sonne und Wolken, hier und da auch Schauer oder sogar Gewitter. Die Höchstwerte 24 bis 28 Grad und auch am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und auch da schwül warm.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf liegt ein Reifen auf der mittleren Spur. Vorsicht auf der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer liegen Gegenstände auf der rechten Spur. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest Stau an einer Baustelle mit plus 10 Minuten. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße, außerdem je stadteinwärts auf der Rudolf-Rühl-Allee sowie auf der Hermannstraße. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und aktuell ist zur U-Bahn die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färbeliner Platz und Wittenbergplatz.
16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschwart, schönen guten Tag. 2,1%, das klingt nicht nach viel, wenn es um Inflation geht. Aber merken tun Sie es trotzdem. Zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse. Denn Lebensmittel, die sind teurer geworden. Immerhin die Energiepreise, die sind gesunken. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Katz sagte dagegen, im Westjordanland werde ein jüdischer Staat errichtet. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter den